Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Wenn so ein Starkregenereignis kommt, dann schreibt jemand aus dem Museum, Leute, macht bitte eure Stoffhandtücher wieder in die Fenster, der Regen kommt, damit eben dieses Wasser nicht bis in die Sammlung reinströmt, sondern noch im Fensterbereich verbleibt.
Bald strömt nicht mehr der Regen durch die Fenster des Museums, sondern ein ganz neuer Wind. Der Zukunftsplan wird Realität und das Museumsgebäude bekommt ein Makeover. An der Umsetzung der großen Vision arbeiten Selina Schulze und Stefan Juncker. Stefan Juncker ist seit 2011 Geschäftsführer des Museums für Naturkunde Berlin. Als Rechtsanwalt und Wissenschaftsmanager war er von 2020 bis 2024 unter anderem Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft. Zusammen mit Generaldirektor Johannes Vogel hat er die Zukunftsvision des Museums gestaltet. Und die nimmt nun Formen an. Auch dank Architektin Selina Schulze. Sie ist seit 2016 am Museum für Naturkunde Berlin. Als Leiterin des Baumanagements kümmert sie sich um die Umsetzung des Zukunftsplans auf Bauebene. Und damit wären wir auf der Baustelle angekommen. Lukas Klaschinski, Schutzhelm auf, wir gehen rein.
Herr Juncker, Frau Schulze, herzlich willkommen. Seit 2018 sind Sie beide im Team auf Kurs Richtung Zukunft und das Museum wird grundlegend modernisiert. Wann war der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt muss etwas passieren? War es ein Riss in der Wand? War es eine eingestürzte Mauer? Eine Decke, die runtergekommen ist? Irgendjemand verschütt gegangen?
Das fing eigentlich unmittelbar an, nachdem Johannes Vogel und ich uns im Museum kennengelernt haben, jeweils in der Funktion als Geschäftsführer oder Generaldirektor. Und wir haben sofort gesehen, dass es eine hochspannende Organisation ist, aber so ein bisschen im Dornröschenschlaf in einem Gebäude, das wirklich seit 1917 nicht mehr saniert wurde. Und wir hatten dann zwei zentrale Aufgaben gesehen. Zum einen die Organisation zu entwickeln. Wir sind relativ kurz erst in der Leibniz-Gemeinschaft gewesen, also einer außeruniversitären Wissenschaftsorganisation. Und zum anderen hat man gesehen, wie marode das Gebäude ist. Es gab damals schon den sehr schön sanierten Ostflügel, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil gewesen. Drei Viertel der Bausubstanz war völlig unsaniert gewesen und im Zustand eben von 1917.
Das muss ja ein schlimmer Zustand eigentlich sein, ne? Wenn man sich das überlegt. Der Zustand ist dann seit 100 Jahren nicht mehr so richtig grundlegend angepackt worden. Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil man sieht es ja nicht direkt, wenn man ins Museum reingeht. Man denkt ja nicht so, okay, hier sollte ich erstmal einen Schutzhelm aufsetzen.
Genau. Die öffentlichen Bereiche sind tatsächlich die, wo man als Besuchender denkt, ach, ist ja eigentlich alles schön und sauber und geputzt und schön durchsaniert. Wenn man dann drei Türen weitergeht, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also wir haben ja, wie Herr Juncker gerade schon gesagt hat, den ersten Bauabschnitt mit dem Ostflügel durchgeführt. Als Herr Juncker angefangen hat, waren wir auch schon mitten im zweiten Bauabschnitt. Damals stand ich noch auf Bauleitungsseite und begleite das deswegen auch schon von Anfang an. Aber viele Säle auch heute noch sind quasi Nachkriegszustand. Also wenn Sie in bestimmte Säle reingehen und denken, Mensch, hier hat schon jemand den Putz von der Wand geschlagen. Nee, dann ist das nicht der Bau gewesen, sondern tatsächlich der Krieg und die Schäden, die hinterlassen wurden.
Okay. Und ich habe in dem Zusammenhang das Wort Sanierungsrückstau gehört. Das bedeutet dann auch wahrscheinlich, dass es einen hohen Energieverbrauch in den Räumlichkeiten gibt, ne? Dadurch, dass das alles der Zustand wie vor 100 Jahren ist.
Ja, das ist genau das Problem, woran wir auch stetig arbeiten. Nicht nur bei den sanierten, aber eben besonders bei den unsanierten Bereichen. Wir haben ganz viele vermauerte Fenster, wo man auch denkt, Mensch, warum schaffen Sie es denn nicht, da jetzt mal die Fassade neu zu machen? Aber wir haben halt dafür bisher die Gelder nicht aufgebracht. Aber es zieht an allen Ecken und Enden. Die Fenster sind super marode. Wenn so ein Starkregenereignis kommt, dann schreibt jemand aus dem Museum, Leute, macht bitte eure Stoffhandtücher wieder in die Fenster, der Regen kommt, damit eben dieses Wasser nicht bis in die Sammlung reinströmt, sondern noch im Fensterbereich verbleibt.
Insgesamt befinden sich 30 Millionen Objekte im Museum. Was bedeutet das denn für die komplette Sammlung, wenn das Gebäude so sanierungsbedürftig ist? Also wo bringt man die Objekte dann unter?
Ja, also Sammlungen haben, um optimal untergebracht zu sein, drei Bedingungen. Sie müssen lichtgeschützt sein, sie müssen hygienisch gut untergebracht sein und sie müssen vor Temperaturschwankungen geschützt sein. Alles ist in dem gegenwärtigen Gebäude nicht gewährleistet. Deshalb ist es auch für den Erhalt der Sammlung ganz zentral, das Gebäude zu sanieren und auch, was wir jetzt ja machen werden, in Adlershof ein zweites Gebäude errichten, in dem wir sehr, sehr viele Sammlungsteile unterbringen werden können.
Adlershof ist ein gutes Stichwort. Das heißt, modernisieren ist ja eine Sache, sanieren. Gab es auch schon mal den Gedanken, wirklich komplett neu zu bauen? In Adlershof wird ja ein kompletter neuer Teil errichtet, oder?
Ja, also komplett neu zu bauen wäre, glaube ich, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil ja auch so marode das Gebäude ist, ist es ja ein historischer Schatz in Berlin-Mitte mit einer tollen Infrastruktur, in einem tollen Umfeld, was man vielleicht so überhaupt nicht auf den ersten Blick sieht, mit der Charité, mit der Leibniz-Gemeinschaft und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der Humboldt-Universität. Ein tolles Umfeld, auch für Besuchende leicht zu erreichen, also jetzt ganz neu zu bauen, wäre, glaube ich, schade. Man würde einen tollen Ort, den die Invalidenstraße bietet, man würde ihn aufgeben und das wäre einfach schade.
Ja, verständlich.
Wir haben ja gesagt, wir haben einen großen Sanierungsstau. Wir haben aber auch schon mehrere Bauabschnitte absolviert, beziehungsweise parallel zum Zukunftsplan sind wir ja schon in der baulichen Umsetzung des dritten Bauabschnitts, was auch viel mit dem Hauptgebäude und der Öffnung und den Besucherinfrastrukturen zu tun hat. Aber natürlich war das Anliegen auch von der Leitung des Hauses, irgendwann auch den ganzen Rest mal in die Sanierung zu überführen und wirklich auch adäquat die Forschungsinfrastruktur untergebracht zu sehen. Und die Leitung hat dann 2014 schon auch angefangen, diese Bauplanung weiter zu betreiben. Da war ich selber noch nicht am Museum tätig. Aber als ich dann 2016 angefangen habe, musste ich das auch erstmal in ein Flächenprogramm gießen. Und wir mussten natürlich unserem Zuwendungsgeber gegenüber auch nachweisen, welchen Flächenbedarf haben wir eigentlich. Wir haben ja nicht nur Ausstellungen, wir haben Sammlungen, wir haben Labore, wir haben Büros, wir haben alles, was mit Infrastruktur und Verwaltung zu tun hat. Das ist natürlich ein Riesenpaket, was man da erstmal zusammentragen muss. Und mit diesem Paket haben wir dann eine Masterplanung mit einem externen Büro zusammen gemacht, das waren damals noch Chipperfield-Architekten, und haben eben nachgewiesen, dass die Flächen auf der Liegenschaft Berlin-Mitte selber überhaupt nicht unterzubringen sind. Mhm. Und erst mit dieser Erkenntnis sind wir dann auf die Suche nach einem möglichen zweiten Standort gegangen und dadurch hat sich Adlershof ergeben.
Und zurzeit werden gleichzeitig noch nicht alle Flächen im Museum genutzt, die aktuell zur Verfügung stehen würden, weil sie eben noch nicht saniert sind. Wie viel Quadratmeter des Museums werden denn genutzt und wie viele wären eigentlich zugänglich?
Ach, man kann vielleicht das ein bisschen anders beantworten. Nach wie vor sind 2/3 der Flächen in der Invalidenstraße nicht saniert und insofern eigentlich weder im Zustand für Besuchende als Ausstellungsbereiche noch für die Forschenden in einem adäquaten Zustand, um dort hochklassige Wissenschaft zu machen.
Aus welchem Jahr kommt denn das Gebäude?
Das Gebäude ist fertiggestellt worden 1889, also in einem Zeitraum, und man muss sich das so vorstellen, unmittelbar nach dem Deutsch-Französischen Krieg, ziemlich viel der Reichseinigung von 1871, viel Geld kommt nach Deutschland, nach Preußen insbesondere, und überall in der westlichen Welt werden Naturkundemuseen gebaut. Also Paris, London, Wien, alles zur gleichen Zeit und eben in Berlin das Museum für Naturkunde, damals sozusagen als deutsches nationales Naturkundemuseum.
2. Dezember 1889. Kaiser Wilhelm II. Eröffnet feierlich das Museum für Naturkunde in der Invalidenstraße. Wie es dazu kam und welche Ideen darin umgesetzt wurden, dazu hört gerne mal in unsere Architekturfolge mit Jutta Helbig rein. Wie baut man der Natur ein Haus, heißt die. Nur zur Orientierung. 1889. Die Musik der Romantik wird gehört. Beethoven, Schumann, Chopin. Das Moulin Rouge in Paris macht auf. Der Eiffelturm wird eingeweiht. In Deutschland fällt der Startschuss für die gesetzliche Rentenversicherung. Der Dinosaurier Triceratops wird zum ersten Mal beschrieben und leider erblickt Adolf Hitler das Licht der Welt. Speaking of, der Zweite Weltkrieg hat dem Gebäude dann ziemlich zugesetzt. Besonders den Ostflügel des Museumsgebäudes hat es stark erwischt. Ein Lichtblick, etwa 75% der Sammlung wurden in Sicherheit gebracht. Die wertvollsten Objekte, unter anderem zum Beispiel der Archäopteryx, wurden teilweise im Keller oder in Banktresoren gelagert. Das war im Münchner Naturkundemuseum zum Beispiel ganz anders. Da wurde bis ganz zum Schluss an den Endsieg geglaubt und deshalb auch weniger in Sicherheit gebracht. In Berlin ist der Wiederaufbau des Museums bis heute nicht abgeschlossen. Aus Alt machen neu. Wie holt man den Charme des 19. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert?
Das Museum wird ja auch häufig als Drehort genutzt für Serien. Es ist in Spielfilmen zu finden, es ist in Beiträgen zu finden, weil einfach das Gebäude auch so wahnsinnig beeindruckend ist. Man kommt da rein und man ist sofort mitgenommen, man wird in eine Zeit gezogen. Die hohen Decken, die Treppenhäuser, das steht für sich. Und darum wäre es auch schade, einfach in einen Neubau zu ziehen und sagen, man gibt das Ganze auf. Gibt es einen Lieblingsort für Sie im Museum?
Ach na, jeder hat so seine individuellen Lieblingsorte, aber Sie haben völlig recht. Dieser morbide Charme, auch das Unsaniertsein, hat für viele, die gerade jetzt Serien oder Filme drehen, eine hohe Attraktion. Also wir sind ganz stolz drauf, dass wir eine der Locations waren für Berlin Babylon, die bei uns in den Sammlungen gedreht haben, aber auch große Hollywood-Produktionen. Monument Man wurde bei uns gedreht. Darauf sind wir einerseits ganz stolz, aber wie gesagt, die Schattenseite ist, dass man sozusagen wirklich sich in eine andere Zeit zurückversetzen kann, die aber einfach nicht mehr heute ein adäquates Arbeiten ermöglicht.
Frau Schulze, was war denn Ihr Eindruck, als Sie zuerst ins Gebäude gekommen sind? So, juckt es da in den Fingern oder ist es eher so Hände über den Kopf zusammenschlagen?
Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ja, wie gesagt, auf Bauleitungsseite angefangen und dann sieht man erstmal nur das Baufeld selber. Man kommt gar nicht in die Bereiche, die einem nicht als Arbeitsfeld übergeben wurden. Mhm. Aber sobald man dann in die anderen Bereiche kommt, denkt man, Mensch, hier ist ja echt wirklich alles bis unter die Decke hochgestapelt und komplett unsanierte Dächer und trotzdem die Schränke stehen übereinander und die Objekte stapeln sich bis auf die 6 Meter unter die Decke und man denkt, ey, das passt doch alles vorne und hinten nicht mehr, ne? Also ja, es ist wirklich schwierig zu beantworten, aber dieses Hände über den Kopf war noch nie mein Ding. Also wenn man von einer Bauleitung kommt, ist man eher lösungsorientiert unterwegs, aber es ist ja dann am Ende auch eine spannende Herausforderung, das zu lösen.
Die Herausforderung ist ja auch Modernität und Denkmalschutz zu verbinden. Und beim Denkmalschutz gibt es ja auch immer viel zu beachten und viele Vorschriften und manche Vorstellungen, die man sich architektonisch vielleicht vorstellt, werden dann so nicht durchgewunken. Was gibt es denn da genau zu beachten oder was sind die Herausforderungen? Also wir haben ja heute sowas wie Barrierefreiheit.
Genau.
Was ist Denkmalschutz?
Also Denkmalschutz bei uns bedeutet erstmal, dass nicht nur das Gebäude in der Außenhülle dem Denkmalschutz unterliegt, sondern auch dieses historische Mobiliar im Inneren, aber auch die Außenanlagen. Also wir haben schon eine große Herausforderung, das als Ensemble zu begreifen und als Ensemble aus dem 19. Jahrhundert eben ins 21. Jahrhundert zu überführen. Und wir sehen uns jetzt nicht als Museum im Museum. Das kann nicht der Anspruch des Zukunftsplans sein. Und für uns ist es natürlich eine Herausforderung, dieses Thema Inklusivität und Barrierefreiheit jetzt bei einer architektonischen Struktur, die das im Moment nicht hergibt, wirklich auch in eine Lösung zu überführen. Und dafür haben wir ja auch im letzten Jahr diesen Architekturwettbewerb wesentlich betrieben.
Ich denke auch an die Sanierung des Ostflügels, die hat ja bereits stattgefunden. Und wenn man auf die Fassade guckt, da gibt es ein Element, was auffällt. Was hat es damit auf sich?
Die Fassade des Ostflügels ist tatsächlich eine Reminiszenz an das alte bestehende Gebäude, das ja im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und die geschätzten Architekten Diener und Diener, die eigentlich aus Basel stammen, haben damals im Grunde den Entwurf geschaffen, diese alte Fassadenstruktur in ein neues Element zu überführen, nämlich dem Beton, und haben das tatsächlich auch am Bestand als ein Stück abgegossen und dann im Werk als Beton nachgießen lassen. Und dadurch entsteht diese geschlossene Fläche, die im Grunde die historische Fassade ist, aber jetzt mit einer neuen Funktion belebt wurde und damit auch unsere Alkoholsammlung wirklich optimal unterbringt.
Das ist ja eigentlich ein Forschungszweckbau, der sich dahinter verbirgt. Mhm. Und der Charme ist tatsächlich der, dass es einerseits die alte Struktur aufnimmt, aber so erkennbar, dass man sieht, es ist nachgebaut worden.
Ja, das ist ein spannendes Element. Und gleichzeitig heißt modern ja heute auch nachhaltig. Wie wird das umgesetzt?
Genau, wir haben auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt, also nachhaltiges grünes Museum heißt das tatsächlich auch im Sprachgebrauch in der Museumswelt, schon mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen. Da war wesentlich ein Kollege beteiligt, der auch die Vorbereitung des zweiten BAs durchgeführt hat. Und da sind so Ergebnisse bei rumgekommen, dass wir zum Beispiel in unseren Außenanlagen Geothermie installieren und diese wiederum mit dem Heiz- und Kühlsystems des Gebäudes und den öffentlichen Sälen verknüpfen. Wir finden in den Sälen dann einen Lehmputz, der jetzt auch kein Standard im Museum ist, und in diesem sind diese Schleifen integriert, die kühlen und heizen können. Das hat einerseits den Vorteil, dass eben die Flächen, dieses Heizen und Kühlen sehr gut verteilen. Andererseits kann der Lehmputz wesentlich die Luftfeuchte aufnehmen, die auch die Besuchenden und die Mitarbeiter eintragen und damit auch die Objekte der Sammlung selber schützen. Das, was wir im zweiten Bauabschnitt quasi schon begonnen haben, haben wir jetzt auch im dritten Bauabschnitt fortgeführt. Das heißt, die großen öffentlichen Säle statten wir wieder mit diesem Lehmputz- und Geothermie-Gedanken aus. Und im Zukunftsplan ist es auch so, dass wir einen Teil des Neubaus auch zertifizieren lassen möchten. Dafür gibt es extra Zertifikate. Viele kennen das als DGNB-Zertifizierung oder BNB-Zertifizierung. Und da spielen dann auch Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel die Verwendung von Photovoltaik oder auch die Verwendung von Regenwasser im Gebäude selber, zum Beispiel für die Toilettenspülung. Und das sind so Aspekte, die wir dann jetzt in die weitere Planung des Zukunftsplans mit einbeziehen und natürlich auch das Thema Qualität, Luftqualitäten für die Mitarbeitenden, Materialwahl, dass das alles einen deutlich nachhaltigeren Aspekt bekommt, als das manchmal so der Fall ist, weil man natürlich auch aus Kostengründen immer alles so einfach wie notwendig hält.
Jetzt die letzten 8 Jahre betrachtet, ist Ihnen das Museum in der Zeit schon ans Herz gewachsen? Wie ist da die Beziehung?
Da ich tatsächlich ja schon seit 2010 für das Museum in irgendeiner Art und Weise tätig bin, ist das schon auch so eine Art kleine Lebensaufgabe tatsächlich geworden. Nicht ohne Grund bin ich ja dann auch irgendwann von der Bauleitung auf die Museumsseite gewechselt und habe eben diesen dritten Bauabschnitt und den Zukunftsplan mit vorbereitet. Natürlich ist das auch irgendwie so, das, was ich vorbereitet habe, möchte ich auch gerne am Ende umgesetzt sehen. Also ich identifiziere mich da natürlich total mit.
Und ist der Bezug eher da zum Gebäude oder zur Naturwissenschaft oder ist das beides gemischt?
Das ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Also ich bevorzuge es schon auch im historischen Bestand zu arbeiten. Ich bin jetzt nicht der Fan, immer alles neu machen zu müssen, sondern ich finde eben die Herausforderung darin, das Alte wieder aufzuwerten und auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber ich bin schon auch ein sehr naturbezogener Mensch und interessiere mich auch wesentlich dafür.
Ob Tokio, Budapest, Wien oder London, die Sammlung des Museums ist auf der ganzen Welt gefragt. Natürlich nur einzelne Stücke, denn an denen wird aktiv geforscht. Dank der Digitalisierung auch ohne viele Flugmeilen. Die Digitalisierung bringt unter anderem Dr. Jana Hoffmann voran. In der Folge Wissen vernetzen, digitale Sammlung erfahrt ihr von ihr mehr darüber, welche neuen Möglichkeiten noch mithilfe der digitalen Sammlung entstehen. Dass alle 30 Millionen Objekte auf die Datenautobahn auffahren, sichert ihren Erhalt doppelt und spannt gleichzeitig ein Netzwerk zwischen Forschungsinstitutionen. Denn das Museum blickt in Richtung Zukunft.
Jetzt geht es ja beim Zukunftsplan nicht nur darum, ein in die Jahre gekommenes Gebäude und auch teilweise zerstörtes Gebäude zu sanieren. Der Zukunftsplan ist ja viel, viel umfassender. Was kann ich darunter alles verstehen?
Ja, also natürlich steht im Mittelpunkt die Sanierung, Erweiterung und eben auch der Neubau, den wir eben angesprochen haben in Adlershof. Aber wir sind ein Forschungsmuseum und der Auftrag, den wir jetzt auch als Museumsleitung haben, besteht ja nicht darin, ein tolles Bauprojekt zu verwirklichen. Wir sind eine Forschungseinrichtung und so haben wir uns gedacht, naja, wenn wir schon bauen und sanieren, dann heißt das ja auch gleichzeitig, wir müssen die Sammlung anfassen, wir müssen die Sammlung ja umziehen lassen. Und das legt natürlich nahe, dass wir so eine Art Innenrevision der Sammlung vornehmen. So ist auch diese Idee entstanden, die Sammlung zu digitalisieren im Zuge der Sanierungsmaßnahmen. Und weil wir ja auch noch ein drittes Standbein haben, nämlich unseren Wissenstransfer, ist es natürlich auch naheliegend zu sagen, ja, wir beschäftigen uns mit neuen Formaten der Wissenschaftskommunikation. Kurz gesagt hat der Zukunftsplan also 3 Elemente. Zuvorderst natürlich dieses wichtige Bau- und Sanierungsprojekt, aber daneben auch die Erschließung der Sammlung, Erschließung im Sinne von zugänglich machen und das vierte Element im Kommunikationsformate weiterzuentwickeln neben der Ausstellung, die vielleicht das populärste Kommunikationsformat ist.
Ja, und wir hatten hier gerade das Stichwort Forschungsmuseum. Ich glaube, dass manchen Zuhörenden klar, was das ist, aber wahrscheinlich nicht allen. Was bedeutet das eigentlich? Und als ich zuerst zum Museum kam, Da war mir das auch nicht ganz so klar, was da alles gemacht wird, woran geforscht wird.
Ja, Forschungsmuseum heißt, man ist nicht nur ein Museum, sondern man hat eigentlich drei Aufgaben. Forschung, die Aufbewahrung der Sammlung und den Wissenstransfer. Alles drei bezieht sich aufeinander. Wir beforschen unsere Sammlung, die Ergebnisse unserer Forschung werden in Formaten wie der Ausstellung präsentiert. Und das ist das, was dieser Dreiklang Forschung, Sammlung, Wissenstransfer, das ist das, was ein Forschungsmuseum ausmacht.
Wie wollen wir denn in Zukunft forschen und was braucht es dafür architektonisch und an Infrastruktur?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Wie wollen wir zukünftig forschen? Ich kann das vielleicht mal für das Museum für Naturkunde sagen. Das sind vielleicht zwei Dinge, die da eine große Rolle spielen. Das eine ist die Teilhabe der Gesellschaft an dem, was wir machen. Also wir sind ja nicht nur da, für uns selbst zu forschen, sondern wir wollen an dem, was wir forschen, die Gesellschaft teilhaben lassen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr mit ihr in den Dialog gehen. Und ein zweites großes Thema, was uns natürlich beschäftigt, ist im originären Auftrag verankert, nämlich unsere Verantwortung für Natur, die Verantwortung für das, was uns Menschen hier auf dem Planeten am Leben hält.
Sie haben ja als eigentlicher Rechtsanwalt einen großen Bezug zur Forschung, ne? Also Sie waren ja, bevor Sie am Museum für Naturkunde die administrative Leitung übernommen haben, schon im Forschungsverbund Berlin tätig. Also was zieht einen Rechtsanwalt in den Forschungssektor?
Naja, ich bin vielleicht nicht so ein ganz typischer Rechtsanwalt, ich würde eher sagen gewesener Rechtsanwalt, okay. Weil ich tatsächlich in meiner beruflichen Karriere mich mit Fragen der Organisation und letztlich auch Aufbau von Organisationen ganz zentral beschäftigt habe. Das war so in Adlershof gewesen in den 90er Jahren. Und ja, auch als ich zum Museum für Naturkunde war, war die große Herausforderung, wie schaffen wir es, eine Organisation, die sicherlich gute Forschung, gute Ausstellung gemacht hat, aber wie können wir die noch weiterentwickeln? Ne? Und das ist so ein bisschen im Mittelpunkt meiner beruflichen Laufbahn gestanden.
Und jetzt fiel schon die politische oder die gesellschaftliche Komponente. Und es gibt natürlich auch eine architektonische Komponente, also zum Stichwort Offenheit, Transparenz und Austausch. Wie öffnet man denn ein Haus architektonisch, aber auch aus politischer Sicht? Wie wird das bewerkstelligt?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Politisch vielleicht klar, indem man einfach Formate entwickelt, mit denen man in den Dialog mit der Gesellschaft geht und sie teilhaben lässt an dem, was wir machen. Aber es war auch gerade für den Architekturwettbewerb eine unserer Aufgaben gewesen, die wir den Architekten gestellt haben, zeigt das auch architektonisch, wofür das Haus steht. Das heißt, macht uns einen Vorschlag, wie können wir ein so historisches Gebäude, das unter ganz anderen Bedingungen entstanden ist. Wie können wir das öffnen hin zur Stadtgesellschaft? Das war einer der Schwerpunkte auch im Architekturwettbewerb gewesen, uns Vorschläge zu machen, wie können wir das Museum nach außen öffnen.
Genau, und Ergebnis dessen ist, dass unser jetziger Sauriersaal, den ja die meisten auch kennen werden, eben zukünftig nicht mehr der Sauriersaal sein wird, sondern tatsächlich unser Parlament für Natur, wie wir das gerne bezeichnen, also unser neues Foyer sein wird. Und dieser vordere Teil des Hauptgebäudes, den jetzt alle als Ausstellung kennen, soll tatsächlich auch für alle ohne Ticket zugänglich sein. Das heißt, die Leute sollen reinkommen, sollen sich vielleicht einen ersten Eindruck verschaffen, können auch gerne mal in einen Saal gehen, wo jetzt ein Ensemble drin ist und sich so ein bisschen Geschmack holen. Die können sich auch einfach nur einen Kaffee holen und sich da hinsetzen und ein bisschen verweilen. Und dieser Innen- und Außenbezug soll wesentlich hervorgehoben werden. Deswegen ist es uns auch umso wichtiger, dass der jetzige Haupteingang wirklich ein Eingang für alle wird und nicht nur für die, die auch schaffen, die Treppe hoch und runter zu gehen. Und dabei haben wir noch nie nur an behinderte Menschen gedacht, sondern wirklich an alle Besuchenden, weil wir haben wesentlich eine Altersgruppe der Besuchenden, die auch mit Kinderwegen und so weiter kommen.
Das heißt, der Sauriersaal als solches wird in Zukunft ohne Eintrittsgeld zugänglich sein.
Genau.
Das ist das Ziel, die Besuchenden zunächst mal zu empfangen, denen die Möglichkeit zu geben, auch das Museum ohne Eintritt für einen bestimmten Bereich besuchen zu können. Ja.
Das ist ein schöner Plan und ich meine, das ist auch ein wahnsinnig schöner, beeindruckender Saal. In der Architekturfolge hieß es auch, das Museum ist ein Tageslichtmuseum, sprich die Räume sind gut dafür gemacht, als Ausstellungsdele zu fungieren und das merkt man auch, wenn man in die zweite Ebene reingeht, wahnsinnig hohe Decken, schöne große Fenster. Wäre das überhaupt theoretisch möglich, die Öffnung der gesamten Sammlung?
Also die Öffnung der gesamten Sammlung ist jetzt irgendwie ein bisschen falsch in den Konnex getragen, aber dieses Öffnung bis ins zweite OG, ist eben architektonisch schon immer das, was auch gewollt war, aber nie durchgeführt wurde. Und an den Fassadengestaltungen und dieser Großzügigkeit der Fenster erkennt man eben, dass es als Tageslichtmuseum konzipiert war. Und unser Anspruch ist schon, dass wir auch über das Zulassen von Tageslicht tatsächlich die Orientierung für die Besuchenden in den späteren Ausstellungsrundgängen wesentlich verbessern und dass wir nicht alles dunkel machen und inszenieren, weil es gibt natürlich Objekte, wie Herr Juncker sagt, die muss man schützen, da kann man Tageslicht nicht immer zulassen. Aber wir haben genug Ecken und Säle, wo man dieses Tageslicht ohne Probleme wird zulassen können.
Ja, also die Herausforderung einerseits, eine gute Inszenierung, was natürlich jeder Ausstellungsmacher gerne möchte. Andererseits aber auch den Besuchenden den Ort zu vermitteln.
Also wenn Sie schon mal durchs gesamte Gebäude gelaufen sind, dann wissen Sie, wie schnell man die Orientierung verliert, weil man im Grunde gar nicht mehr weiß, wo ist man jetzt eigentlich. Mhm. Und gerade durch diesen Tageslichtbezug und die Öffnung der Fenster auch in andere Bereiche rein, wird man diese Rundgänge und hoffentlich auch die Orientierung viel besser verstehen können.
Sie sind ja nicht alleine im Zukunftsplan-Team. Was sind die anderen Gesichter? Wer ist noch mit dabei?
Also da sind alle dabei, müsste man letztlich sagen. Natürlich haben wir von den Strukturen her klare Verantwortlichkeiten für die Gesamtprojektleitung, für die Teilprojekte, also für die Sammlungserschließung wie für den Wissenstransfer. Aber das sind sicherlich einzelne Protagonisten, aber am Ende des Tages ist das eine Unternehmung des gesamten Museums. Und ich würde wirklich sagen, alle sind da beteiligt und wir sind ständig auch damit befasst, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen einerseits und andererseits kommen auch viele Kolleginnen und Kollegen und freuen sich da, Teil des Projekts zu sein, trotz der Belastung, die alle an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz haben. Jeder arbeitet nicht gerne, um ihr Beispiel zu nehmen, auf einer Baustelle. Ja.
Ja.
Also wer das mal erlebt hat, auch im privaten Bereich, denkt, oje, oje. Und so geht es natürlich auch vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns.
2018 fing alles an. Da haben Museumsdirektor Johannes Vogel und Geschäftsführer Stefan Juncker einfach 660 Millionen Euro organisiert. Wobei, einfach war es nicht. Das hat uns Johannes Vogel in der Folge nichts Geringeres als die Welt retten erzählt. Am Ende waren Bund und Land im Boot. Der Bundestag hat zusammen mit dem Berliner Senat den finanziellen Startschuss gegeben. Aber mit welchen Argumenten hat Team Juncker Vogel das geschafft?
660 Millionen wird die Umsetzung kosten. Wie überzeugt man denn den Bundestag und den Berliner Senat, diese Mittel zuzusichern? Da können wir vielleicht alle noch was lernen.
Wie überzeugt man die? Naja, indem man beiden zeigt, was für Möglichkeiten so ein Haus hat. Ich meine, wir haben jetzt ja 890.000 Besuchende im vergangenen Jahr gehabt. Wir haben ein Potenzial, das ist fast doppelt so groß für Besuchende. Wir haben eine Sammlung, die wir nur zum ganz, ganz kleinen Teil den Besuchenden zeigen können. Da können wir viel mehr machen. Und das ist das, was wir, glaube ich, in den Vordergrund gestellt haben und überzeugend in den Vordergrund gestellt haben. Daneben die wirklich wichtige Aufgabe, nämlich einen Beitrag zu leisten zum Erhalt unserer Natur, was ja für eine Gesellschaft, auch für unsere Demokratie ein ganz wesentliches ist, waren, glaube ich, die überzeugenden Argumente mehr, als darauf hinzuweisen, guck mal, wie marode die Bausubstanz ist.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Weile braucht, bis es denn wirklich losgehen kann. Wie kann ich mir den Weg denn von der Idee bis zu einem Startschuss vorstellen?
Das ist eigentlich eine schreckliche Frage, weil wir tatsächlich wirklich auch damit zu kämpfen haben. Also ich bin ganz begeistert, wenn ich jetzt höre, dass Notre Dame in 5 Jahren wieder aufgebaut worden ist. Und ich bin ganz neidisch und ich sehe, dass wir jetzt seit, ich glaube, fast 5 Jahren in so einem Planungsprozess drin sind, immer noch planen, uns abstimmen müssen mit allen zu beteiligenden Stellen. Und wir hätten natürlich große Lust, endlich auch mit den Bauern zu beginnen. Also vom Startschuss bis dann zum tatsächlichen ersten Baggeraushub ist ein weiter Weg im öffentlichen Bauen. Das muss man aushalten und da muss man, glaube ich, auch für gemacht sein, die Kämpfe, die da auszutragen sind, durchzustehen.
Wie guckt man auf so einen Prozess? Ist das mittlerweile nur noch Arbeit oder wie schafft man sich daran zu erinnern, was man eigentlich vorhat?
Ja, das ist für eine Organisation, wir sind ja 500 Beschäftigte am Museum für Naturkunde, für eine Organisation eine ganz große Herausforderung. Das hätten wir zu Beginn auch gar nicht so oder hatten wir gar nicht so im Visier, aber das ist eigentlich ein riesiger Change-Prozess. Das heißt, man muss alle die daran teilhaben. Das sind ja nicht nur wir wenigen, die jetzt unmittelbar mit Baufragen oder mit anderen Fragen zu tun haben, sondern alle Beschäftigte des Museums müssen mitgenommen werden und müssen das Gefühl haben, Teil eines Prozesses zu sein. Das immer wieder ja ins Bewusstsein zu rücken, ist eine wirklich herausfordernde Aufgabe. Und das heißt auch immer wieder zu verdeutlichen, worum strengen wir uns denn jetzt an? Was ist denn eigentlich unser Ziel? Was wollen wir erreichen?
Ja, und dann gibt es ja auch gleichzeitig die praktischen Herausforderungen, wenn man Altbau renoviert, saniert. Frau Schulze, was sind so Herausforderungen, die Ihnen speziell beim Bau begegnen? Also ich erinnere mich an meine Altbauwohnung. Selbst da, wenn man da irgendwie den Dielenboden aufmacht oder Scheuerleisten runterholt, die Drückergarnituren auswechselt, die Türblätter sich nochmal genauer anguckt. Und wenn ich das mir multipliziert vorstelle auf ein Gebäude wie das Museum für Naturkunde, da müssen ja wahnsinnig viele Sachen auf einen zukommen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, ne?
Ja, absolut. Dafür gibt's in der Kostenveranschlagung auch immer das sogenannte UV für Unvorhergesehenes.
Okay.
Und das findet man dann, wenn man auf der Baustelle angekommen ist mit seinem Bagger und irgendwo mal ein Loch macht. Also in der Vorbereitung ist es schon so, dass man viel im Vorfeld untersucht, aber man kann nicht alles untersuchen. Wir sind im Betrieb, wir wollen auch im Betrieb bleiben. Und das findet sich dann meistens auf der Baustelle wieder und muss dann direkt und schnell rückgekoppelt werden mit der Planung. Also man kann nicht alles vorhersehen. So allgemeine Herausforderung ist für uns natürlich, die 660 Millionen klingen nach sehr, sehr, sehr viel Geld.
Mhm.
Wenn man sich da ein bisschen genauer mit befasst, sind davon in Anführungsstrichen nur 480 Millionen Euro für das Bauen vorgesehen, für beide Standorte. Und das Geld ist 2018 zugesagt worden. Wir haben seitdem Corona gehabt, die Ukraine-Krise, das haben wir alle privat auch mitbekommen, wie das zu Buche schlägt. Und das sind natürlich Sachen, die wir jetzt inhaltlich auffangen müssen, weil das Budget für uns wird nicht mehr. Das heißt, für das, was wir eigentlich mal bauen wollten mit dem Budget, müssen wir jetzt gucken, wie wir das sinnvoll runterbrechen und an Qualitäten und vielleicht auch an Quantitäten ein paar Abstriche machen. Und die zweite Herausforderung ist es eben auch, dass wir im Betrieb sanieren. Das heißt, wir bilden immer kleinere Bauabschnitte und müssen trotzdem gucken, dass das, was gerade nicht saniert und angefasst wird, weiter funktioniert und auch für die Beschäftigten und das Museum funktioniert.
Mhm. Wie kann ich mir denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden vorstellen? Bauleitung und Mann der Zahlen quasi? Gibt es da öfter Reibereien, dass Sie vielleicht was umsetzen wollen, Frau Schulze, wo Herr Juncker sagt, ah, das geht jetzt leider nicht, weil wir haben eben nur diese begrenzten Mittel, oder haben alle immer alles im Blick und das ist eher so ein harmonischer Tanz über die Baustelle?
Das Beispiel, was Sie gerade nennen, ist bei uns eher genau der Umkehrschluss. Ich bin immer die sagt, nee, das können wir so nicht machen, das können wir uns nicht leisten. Und Herr Juncker sagt, aber wir wollen doch.
Das ist tatsächlich so, ja. Ja, also da bin ich vielleicht doch nicht zu sehr der Mann der Zahlen, sondern ich habe schon auch bestimmte Vorstellungen, wie man so ein Haus entwickeln kann. Und insofern ergänzen wir uns vielleicht ganz gut, weil Frau Schulze dann auch den Realitätscheck öfters macht, wir dann zum in der Regel guten Ergebnis kommen, weil ich ja dann doch hoffentlich einsichtig bin und denke, wir müssen unsere Budgets, die wir dann haben, auch letztlich einhalten.
Ja, wir machen das halt auch mit den Planungsbeteiligten so, dass man viel in Varianten betrachten muss, die Pros und Kontras gegenüberstellt, aber das auch immer wirtschaftlich unterlegt. Und darüber kommen wir dann museumsintern zu einer Priorisierung der Themen.
Und das wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr schwieriger, weil die Baukosten in den letzten Jahren ja nochmal gestiegen sind. Und klar, wenn man den Betrag so hört, dann denkt man, ja, wahnsinnig viel Geld, aber wer schon mal Altbausanierung betrieben hat und aber auch Neubau, der weiß, Gelder sind auch schnell weg.
Ja, wir haben das ja gerade schon gesagt, als wir die erste Planung gemacht hatten, da hatten wir den Eindruck, ne, wir haben eine auskömmliche Finanzierung, aber das war eben ohne zu ahnen, dass es eine Corona-Krise gibt, dass der Ukraine-Krieg die Preise völlig verändert hat. Und wir werden, bis wir fertigstellen in 2032, möglicherweise da noch die ein oder andere Überraschung zu gewärtigen haben. Das ist schon dann wirklich eine Herausforderung. Aber was ist die Alternative? Es einfach nicht zu machen, das wäre für uns keine Alternative.
Ja, und 2032 soll das Ganze fertiggestellt sein. A, wie realistisch ist das? Und B, die vielleicht viel wichtigere Frage, würde es eine Einweihungsfeier geben?
Wird es eine Einweihungsfeier geben? Da sind wir ganz fest davon überzeugt, dass es die geben wird. Aber es ist eine gute Idee. Wir haben uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, sowas zu machen. Wir nehmen das mal gerne mit. Da kann man ja nicht früh genug anfangen zu planen.
Ja, aber der aktuelle Projektstatus spiegelt schon wieder, dass das ein realistisches Unterfangen ist, da auch zumindest bauseitig fertig zu werden und dann die Ausstellung schön zu machen und die anderen Bereiche final einzurichten.
Wir kommen jetzt zu dem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Herr Juncker, Frau Schulze, heute sind Sie beide dran. Wie viel Prozent der Sammlung werden im Museum aktuell gezeigt? A, unter 1% oder B, 10%?
Unter 1%. Aber wir haben natürlich jetzt enormes Potenzial, viel, viel mehr zeigen zu können. Wenn der Zukunftsplan verwirklicht ist, werden wir viel, viel mehr aus unserer Sammlung auch für Besuchende zeigen können.
Ja, ich bin sehr gespannt, vor allem auch auf die Einweihungsparty, die erfolgen wird. Und bis dahin kann man das Museum weiterhin besuchen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Nicht mal 1% der Sammlung? Na, dann wird es wohl sehr bald noch viel, viel mehr zu sehen geben. Wenn ihr wissen wollt, wann es mehr zu hören gibt, abonniert diesen Podcast. Erstmal machen wir Winterpause. Sammeln wie Frederik die Maus gute Geschichten aus dem Museum, nur für euch, liebe treue HörerInnen. Danke, danke, dass ihr uns seit über 4 Jahren unterstützt. Wenn ihr noch Wünsche habt für die nächste Staffel, dann schreibt uns das gerne in die Spotify-Kommentare. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch innere Wärme und winterharte Balkonpflanzen. Muah.